Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI Folge Nummer 30 der Staffel Nummer 1. Heute geht es eigentlich um ein ziemlich banales Thema im Bereich der künstlichen Intelligenz, nämlich über Content. Ronny und ich, wir werden heute über Content von KI sprechen. Dazu mehr nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Fokus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
So, Folge Nummer 30. Hallo, lieber Ronny, wie geht es dir?
Ja, wunderbar, ne, Stefan. Und das Thema ist so prädestiniert. Ich als eben passionierter Blogger, also mich hat es ja voll getroffen. Ne?
Ja, ich glaube, wir beide kommen ja aus dem Online-Marketing. Insofern ist es für uns natürlich dieser Einsatz da völlig klar, dass er irgendwie kommt. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben uns ja heute, sage ich mal, so den Aspekt drüber vorgenommen, wie wertvoll ist eigentlich Inhalt, der von der KI generiert wird. Ist der wertvoller als vom Menschen oder welchen Wert stiftet er eigentlich bei welcher Zielgruppe? Da werden wir heute auf jeden Fall nochmal ganz ausführlich drüber sprechen. Aber damit ihr wisst, mit wem ihr es noch zu tun habt, der liebe Ronny heißt nämlich mit Nachnamen Siegel. Ronny Siegel ist Unternehmer und Inhaber bei den Conversion Junkies und er ist Out-of-the-Box-Denker, hat einen super coolen privaten Blog, wo er auch viel über KI schreibt und seine regelmäßigen Ausflüge in die asiatische Welt. Das findet ihr alles unter ronny-siegel.de. Oder natürlich auf seiner Firmenseite von seiner Agentur, den conversion-junkies.de. So, und mich, ich bin Stefan Ponitz, Berater und Experte für digitale Strategien und dem Einsatz von KI. Und mich findet ihr unter focus-e-commerce.de. So, Ronny, Content. Ich habe ja dieses Thema irgendwann mal auf die Liste draufgesetzt. Wie wertvoll ist Content? Eigentlich aus einem ganz praktischen Nutzen heraus. Ich kann jetzt einmal kurz beschreiben, was bei mir so dieses Thema war und wie sich das auch entwickelt hat. Wir haben letztes Jahr einen Test gestartet mit einer Webseite, wo wir gesagt haben, da wollen wir 100% KI oder zumindest 99,9% KI-Content. Wir wollen keine Bilder, kein Stockmaterial, keine Fotos, alles KI. Texte natürlich irgendwie alle KI. Und das lief auch ziemlich gut bis in dem Dezember 24 und dann plötzlich von einem auf den anderen Tag ist eigentlich die komplette Reichweite auf null runtergerauscht. Wir wurden komplett gefleckt irgendwie als Domain von Google und ich habe an vielen Stellen, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, auch mit echt hohen SEO-Spezialisten. Die Frage war dann ja, lag es jetzt, dass es zusammengebrochen ist, an dem KI-Content oder lag es an anderen Dingen? So richtig klar ist es noch nicht, aber zumindest die SEO-Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, nee, an dem KI-Content liegt das nicht. Das ist Google eigentlich ziemlich egal. Und da kam für mich dann aber ganz schnell die Frage auf, wie wertvoll ist denn eigentlich KI-Content, wenn das dann vielleicht doch irgendwann dazu führt, dass Systeme wie Google oder vielleicht auch dann irgendwann in den sozialen Netzwerken, dass die sagen, ja, dieses Posting ist ja mit KI geschrieben, das kriegt mal weniger Reichweite, als wenn es von Menschen geschrieben ist. Ne? Wir wissen und haben auch, glaube ich, schon mal, Ronny, in dem Podcast drüber gesprochen, es gibt natürlich auch gar keine Systeme, die dir safe zu 100%iger Sicherheit sagen, ist KI-Content oder nicht. Das sind immer nur so Annäherungen. Wobei auch damit habe ich natürlich mich natürlich dann intensiv beschäftigt und mit Software, so Humanizer-Software, die KI-Texte menschlich macht, auf der anderen Seite dann aber auch mit Systemen, die KI-Text oder KI-Content bewerten und herausfinden, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit das dann KI-Content ist. Und ich muss sagen, das ist alles Bullshit. Also das ist alles Müll. Da hast du so viel Falsch-Negativ-Ergebnisse irgendwie. Da wird menschlicher Content als KI-Content. Dann gibt's KI-Content, wo er sagt, nee, das ist menschlicher Content. Manchmal wird KI-Content als KI-Content. Ich hatte das Gefühl, das ist mehr oder weniger zufällig irgendwie, was da passiert. So, und das hat bei mir so ein bisschen die Frage aber dann hochgebracht, wie wertvoll ist denn eigentlich KI-Content? Und wir sprechen jetzt nicht über ein KI-Bild, was schon mal irgendwie mehrere hunderttausend Euro irgendwo gebracht hat. Ich glaube, das ist nicht unser Thema, sondern welchen Wert hat es denn im Alltag? Ronny, jetzt habe ich lange geredet.
Also, ich komme auf den Punkt zurück, weil du hast ja gerade so einen richtig schönen Punkt reingebracht. Und zwar hast du gesagt, ihr habt halt dieses Experiment gestartet, wo ihr gesagt habt, wir haben einen Blog gefüllt und eine Webseite oder einen Blog?
Was war das? Eine Webseite, aber hauptsächlich Blog-Content, ja.
Hauptblog, okay, Blog-Content. Und das hast du ja gesagt eben, der sollte ausschließlich mit KI erstellt werden.
Genau.
Ja. Und es gibt ja mehrere Unterscheidungen, was wir machen müssen. Wenn wir über KI-Content reden in der Marketingwelt, dann reden wir über KI-Content, der in Google ranken soll. in erster Linie. Mhm. Das ist das, was man im Allgemeinen aus der Online-Marketing-Sicht sieht. Wenn ich aus meiner Sicht, also gerade auch aus der Agenturtätigkeit, die wir betreiben, unterscheide ich das schon mal. Also ich sage einmal, wir haben einmal Content für die Suchmaschinen, der ranken muss, und wir haben Content, der gar nicht für die Suchmaschinen gemacht wurde, sondern der vielleicht für Datenfeeds, also was Anreicherung mit Produktdaten oder für Produktbeschreibungen sind, die überhaupt nie, was der gar nicht das Primärziel ist, dass die überhaupt irgendwo in der Google-Suche auftauchen soll, sondern dass der die Information, dass wir die mit Daten anreichern müssen, um ordentliche Daten für ein Datenfeed zu bekommen, um darüber gute Ads zu schalten. Ja. Zwei komplette verschiedene Welten.
Absolut, ja.
Das eine ist halt überhaupt kein Problem, weil man eben aufgrund des Materials, was man hat, auf einmal viel, viel mehr Daten bekommt und dadurch eine viel, viel bessere Ads-Reichweite erzielen kann, weil natürlich die Systeme damit besser arbeiten können. Bei dem anderen Thema, um eben eine, ich sag mal, Reichweite im Suchbereich, also in den SERPs zu erreichen, dort muss ich sagen, wundert mich das nicht, also bin ich überhaupt nicht verwundert darüber, warum das nicht funktioniert. Und das will ich gerne erklären. Und zwar, ich gehe davon aus, eine KI, die nur KI-Texte schreibt, greift, also das wissen wir ja derzeit, nur auf Inhalte zurück, die sie auch im Netz findet. Das bedeutet, die macht eigentlich nichts weiter, als alles das, was die im Netz findet, nochmal neu aufzubereiten. Mhm. Und dadurch kann es natürlich passieren, also das ist jetzt meine Vermutung, eine Mutmaßung, dass Google sagt, ja, alles gut und schön, aber eigentlich ist das nichts Neues. Und damit verstößt du jetzt zwar nicht gegen eine Google-Regel, aber du hast keinen wertvollen Inhalt, wo du den Nutzer wirklich einen einzigartigen Mehrwert bietest. Mhm. Theorie.
Ja. Ja, auch das würde ich glaube ich nochmal abstufen, diese Form von Content. Also die Theorie ist natürlich erstmal in ihrer Grundannahme richtig. Aber das würde am Ende auch bedeuten, dass man sagt im Prinzip eigentlich auch das Menschengeschriebene. Also das existiert auch im Netz. Ne? Also ich sag mal, das meiste, was im Netz irgendwie veröffentlicht wird, das ist nicht irgendwie was komplett Neues, sondern das ist ein vorhandenes Thema, dem aber vielleicht eine andere Brille übergestülpt wird, dem andere Schwerpunkte gegeben wird, dem eine Meinung irgendwie mitgegeben wird, die eine andere Einordnung erfährt. Und insofern kannst du natürlich zum gleichen Thema ganz oft Content produzieren, der aber trotzdem sehr unterschiedlich ist und andere Mehrwerte liefert, einfach nur, weil du ihn in andere Kontexte stellst, anders betrachtest etc. Also ich würde jetzt mal sagen, den Content, den wir auf dieser Webseite haben, und da würde ich sowieso immer unterscheiden. Also ich sage das auch immer in den Seminaren, wenn es dann irgendwie um Content geht, am Ende muss es euer Text sein. Ne? Also das Letzte, was ich sehen möchte, sowohl in den Seminaren als auch irgendwie von Kunden, dass ihr hergeht und lasst im Prinzip Wissen generieren von der KI und baut daraus Content, den ihr in irgendeiner Form veröffentlicht. Ne? Das ist, glaube ich, der Content, den du jetzt so meinst an der Stelle. Aber du kannst natürlich der KI A ganz viel von dir noch mitgeben. Also was ist deine Meinung dazu? Was ist deine Schwerpunkte? Wie soll die KI das einordnen? Also ich mache das immer so am Beispiel irgendwie, mache einen Artikel irgendwie für die Top 5 wichtigsten Dinge, die du tun musst, wenn du im LinkedIn netzwerken willst. Ne? Jetzt kannst du sagen, okay, die KI schreibt dann immer die gleichen oder ähnlichen 5 Dinge irgendwie auf. Wenn du aber Experte für LinkedIn-Marketing bist, dann gibst du bitte die 5 Punkte vor. Du lässt es gerne von der KI ausformulieren. Du lässt es gerne von der KI auch ausfüllen und detailliert nochmal auflisten. Aber du setzt die Inhalte dahin. Und dann würde ich fast so weit gehen, dass du dann sagen kannst, okay, wenn dieser Text veröffentlicht ist, da darfst du auch als Autor drunter stehen, weil das dein Wissen ist an der Stelle. Ne? Also selbst da würde ich nochmal differenzieren, wie stark ist eigentlich, sag ich mal, generische Trainingsdaten in den Inhalten mit drin und wie viel ist von dir an Inhalten mit drin. Und ich sage immer, versucht maximal viel von euch dort mit reinzubringen. Es muss euer Artikel sein. Ihr könnt nicht über einen Artikel schreiben von den Inhalten, von denen ihr keine Ahnung habt. Das ist Bullshit-Content und da passiert genau das, was du eben auch gesagt hast, den hast du dann tausendfach im Netz, weil das halt jeder kann. Sondern du kannst natürlich auch mit einer KI sehr uniken und personalisierten Content machen. Das kann eine inhaltliche Personalisierung sein, das kann aber auch eine Wording-Personalisierung sein, also eine sprachliche Personalisierung. Wie spreche ich? Stelle ich viele Fragen? Arbeite ich viel mit Listen? Arbeite ich viel mit Bullets? Also wie kommuniziere ich allgemein? Auch das kann ein Text dann nochmal anders machen. Und wenn du das das irgendwie zusammenpackst, dann kriegst du nachher schon sehr uniken Content. Und ich würde mal für mich in Anspruch nehmen, in dem Projekt haben wir sehr viel von diesem uniken Content. Ist auch nicht so, dass da nicht menschliche Arbeit mit reingeflossen ist, ne? Also da gibt es Artikel, die waren in den Top 10 irgendwie drin gewesen bei Google. Und ich finde auch, sie waren es wert, in den Top 10 in Rankings bei Google drin zu sein, weil da echt viel Arbeit war. Das war eine Mischung. Also da ging es ums Prompten für Bilder. Da wurden aber Beispielprompts gezeigt. Wir haben Bilder mit Midjourney generiert, haben die dann dort reingemacht, um diese Beispiele irgendwie auch zu zeigen. Also es ist mehr als einfach nur ein Prompt bei ChatGPT und dann kommt irgendwie Text raus an der Stelle. Und ich glaube auch, dass es bei dem Thema zumindest, gibt es natürlich auch zuhauf am mehr Bilder, Prompting etc., aber in der Form nicht. Sei es aber drum. Die Frage ist ja dann aber tatsächlich, und das ist vielleicht schon mal so eine grundlegend spannende Frage, was ist eigentlich KI-Content? Ne? Ab wann ist KI-Content KI-Content und ab wann ist Content eigentlich vom Ronny, der von der KI vielleicht ausformuliert oder überarbeitet wurde an der Stelle? Ne? Also wenn du jetzt einen Reisebericht schreibst, weil du wieder monatelang in Japan unterwegs bist und nichts schaffst, ja, und dir es gut gehen lässt. Ja, jetzt schreibst du einen schönen Reisebericht, da würde man ja immer sagen, das kann ja nur der Ronny machen, weil das ja eine sehr subjektive Sicht auf seine Reisen, seine Erfahrung ist. Und trotzdem kannst du diesen Artikel natürlich mit KI schreiben lassen, ne? Indem du sagst, okay, ich gebe im Prinzip ein Grundgerüst vor, ich gebe im Prinzip meine Schwerpunkte vor, die Themen, die ich total spannend fand. Und jetzt lasse ich im Prinzip von der KI das, am Ende nichts anderes als auch eine Rechtschreib-Grammatikprüfung final nochmal mit einem Text machen würde. Ne? Da würde man ja auch nicht sagen, ja, dieser Text ist irgendwie nicht von dir, weil du hast ja eine Grammatikprüfung drüber laufen lassen, sondern da würde man auch sagen, ja, und so würde ich auch mit den KIs da rangehen, zu sagen, es muss im Prinzip deine Inhalte sein, aber du darfst es gerne ausformulieren lassen und in eine geschmeidige Sprache bringen mit KI.
Also Stefan, das Beispiel ist perfekt, was du gerade gebracht hast, weil genauso mache ich es. Also einerseits natürlich das Live, also eben das Live-Blogging, eben wenn ich unterwegs bin. Also da blogge ich ja wirklich nahezu live. Also alles, ich schreibe das live, auch wenn es dann bloß einmal am Tag natürlich immer veröffentlicht wird, weil ich es eben auch nochmal nachkontrolliere. Aber da schreibe ich es wirklich fort. Und das ist auch alles händisch geschrieben. Da ist auch keine KI drin. Aber dieses ganze Thema, wenn ich eben wirkliche Beiträge schreibe im klassischen Sinn oder mal eine Nachbetrachtung, wie zum Beispiel beim, also ganz, ganz klassisches Beispiel, als ich in China war, habe ich natürlich einmal live gebloggt, eben von dieser China-Reise mit den ganzen Erlebnissen, weil das hängt einfach damit zusammen, wenn du unterwegs bist und das einen Tag später schreibst, hast du schon wieder die Hälfte vergessen. Also du musst es live fortschreiben, damit du eben auch wirklich ein bisschen diese Gefühle eben auch mit ausdrücken kannst. Aber die Reflexion danach, ganz, ganz klassisch, so wie du es gesagt hast, das wird bei mir rein diktiert. Und ich habe ein GPT trainiert in meinem Sprachstil und dann gebe ich einfach nur die Transcription des eben Diktats, so wie man das früher vielleicht bei seiner Sekretärin gemacht hätte, gibt man einfach nur dem GPT und sagt, formulier es aus. Und ganz ehrlich, das, was dort rauskommt, da arbeite ich nicht viele Stellen mehr nach. Also gibt es ein paar feine Feinheiten, aber das ist mein Sprachstil.
Ja, jetzt hast du mir das genau weggenommen an der Stelle. Ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich ja Transkriptor vorgestellt, dass ich damit arbeite. Ja. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich das ausprobiere, inzwischen zu sagen, meine Gedanken völlig unstrukturiert. Im Prinzip diktiere ich dort rein, lass mir das transkribieren und lass mir das dann von der KI entsprechend wieder zusammenfassen. Ist es deswegen KI-Content? Nein, das ist mein Content. Er ist halt nur ausformuliert von der KI.
Also insofern ist es... Das kann man sich wirklich sehr, sehr gut eben, wenn man das adaptiert. Das ist nichts anderes, wie wenn du einen Ghostwriter hättest oder eben eine Sekretärin, wo du das runterdiktierst. Also das wurde ja früher auch mit Diktiergeräten ganz klassisch gemacht. Also besonders bevorzugt natürlich bei Anwälten. Die haben einfach ihr den Text runterdiktiert, der eben als Schriftsatz aufgesetzt werden musste. Und dann hat die das einfach runtergetippt und nochmal nachüberarbeitet. Und das macht aber heutzutage eben eine KI problemlos.
Und das wird ja dann rechtlich total spannend, ne? Wie sind Urheberrechte an so einem Text dann nachher?
Das ist, ne? Glaube ich, aber schon, das ist schon durch. Also man hat ja man redet ja immer dort von der Schöpfungshöhe. Und wenn du natürlich den Text komplett diktierst und die KI nur der Assistent ist, der das eigentlich für dich nochmal ausformuliert, also von der mündlichen Form, von der Gedankenform in die schriftliche Form übersetzt, also da würde wahrscheinlich niemand dran zweifeln, dass die Schöpfungshöhe komplett bei dir liegt.
Ja, die Frage ist dann, wie hoch ist eine Nachweispflicht? Also grundsätzlich würde man erstmal sagen, okay, KI-generierter Content muss als KI-generierten Content irgendwie kenntlich gemacht werden. Ne? Da haben wir ja auch schon die Diskussion Wasserzeichen in Bildern etc., wobei bei Bildern auch die Frage sich stellt, ne, wenn ich dann einen sehr komplexen Prompt habe für ein Bild, ist das jetzt mein Bild oder ist das ein KI-Bild? Ist das, wer kriegt ein Urheberrecht auf so ein Bild? Ne? Vielleicht beim Bild sogar noch ein bisschen schwieriger als beim Text. Beim Text könntest du wirklich noch relativ klar.
Wir gehen mal weiter. Also du kannst das Ding ganz, ganz weiterspinnen. Also auch gerade bei Bildern ist es, du lässt dir halt ein KI-Bild vorab generieren und dann nimmst du das eben in ein Bildbearbeitungsprogramm wie eben Photoshop mit rein und fängst eben an, das Bild zu modifizieren. Ja. Was ist denn das danach? Ist das immer noch KI generiert oder, also dort wird halt wirklich von dieser Schöpfungshöhe gesprochen. Und ich denke halt, wenn du da eben, das ist halt wie bei dem Text, wenn du halt einfach nur einen Prompt eingibst und eben sagst, also ich mache jetzt ein klassisches Beispiel, weil das wird ja auch immer häufig gesagt eben oder erzählt, was auch wirklich übrigens auch wirklich eine witzige Idee ist, wenn man so sagt, hey, ich brauche eine gute Nachtgeschichte für mein Kind. Das Kind wirft dir einfach einen Begriff rüber und dann lässt er einfach ChatGPT eine gute Nachtgeschichte eben zusammenschreiben. So, und wenn man das jetzt nehmen würde und daraus eben ein Buch erstellen würde, dann wäre das klar KI-generierter Content. In dem Moment, wo ich natürlich anfange, ganz, ganz andere Ideen, Ansätze reinzubringen, also die Geschichte faktisch anfange zu modellieren und dann fängt der an, daraus eine Geschichte zu erstellen und man ist dann Kurator dieser Geschichte, dann gehe ich immer davon aus, dann ganz persönlich, also das würde ich dann auch nicht als KI generiert nehmen, sondern weil die KI ist der Assistent.
Und ja, also die Diskussion, ich habe die schon mit verschiedenen Anwälten, habe ich die Diskussion geführt. Du hast natürlich recht, ne? Es geht darum, also Paragraph 7 Urheberrechtsgesetz, ist es ein Werk und ein Werk hängt davon ab, ist es eine persönliche geistige Schöpfung. Das ist das, was du ja sagst, diese Schöpfungshöhe, die ist wichtig. Aber am Ende ist ja immer die Frage, wie viel von diesem Anteil ist tatsächlich von dir und wie viel ist KI? Jetzt kann man sagen, mach eine gute Nachtgeschichte, da würden wir sofort sagen, das ist KI-Content. Ja. Urheberrechte frei so irgendwie. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, mach eine KI-Geschichte, wo zwei Kinder im Wald ein Abenteuer erleben.
KI-Geschichte.
Wahrscheinlich KI. Ja, genau. Aber die Frage ist jetzt, wo kommt diese Grenze? Also wie viele Begrifflichkeiten muss ich noch mit reinpacken, dass man sagt, okay, ab jetzt ist es aber wirklich auch deins, ne?
Das ist ja wirklich das Interessante. Also jetzt kommen wir ja wirklich in die rechtliche Sache rein. Also da gab es ja mal diesen Fall.
Ja, aber daran macht sich der Wert, finde ich, extrem fest, ne, an der Stelle. Weil wenn sobald im Prinzip Rechte drauf sind, und ich sage immer, wenn ich mit Freischaffenden in der Kreativwelt irgendwie mich unterhalte oder auch mit Textern oder sowas, Leute, ihr habt euren Wert noch nicht erkannt. Ihr habt alle Panik irgendwie vor diesen generativen KI, aber ihr habt ein Ass im Ärmel und das ist das Urheberrecht. Und wenn ihr Dinge erstellt, dann seid ihr immer die Urheber. Und damit verbindet sich ja ganz viel. Damit verbinden sich Nutzungsrechte für eure Kunden etc. Die Kunden, denen ist das noch gar nicht klar, dass wenn die KI-Content nehmen, dass sie alle Copy-Paste in ihren Social-Media-Kanälen und Webseiten machen können. Und ihr habt dann riesen, also daran macht sich ja schon auch ein Wert fest, wie viel Schöpfung, geistige Schöpfung ist eigentlich drin in diesem KI-Content, ne?
Richtig, also komplett, also ich bin da komplett bei dir und die Entscheidung ist eben immer, also das wird wahrscheinlich jetzt über die Zeit eben entschieden werden, ab wann ist eben von der Schöpfungshöhe eben zu sprechen, wo man auch ein Urheberrecht dafür eben bekommt und ab wann kann man davon nicht sprechen. Und ich denke halt einerseits, das kann man nicht immer, ich denke noch nicht immer an der Länge der Prompts eben.
Nee, das ist vollkommen offen, woran das festgemacht wird.
Sondern wahrscheinlich wirklich, ich würde mal so sagen, so an der eben Zeit, wie lange man eben gebraucht hat, um das Werk zu erstellen. Also im Gesamtschöpfungsprozess.
Von ja, aber du musst ja ins Verhältnis Gedanken, setzen, Umfang des Werkes und wie viel Zeit habe ich gebraucht. Ja. Ne? Für einen Artikel irgendwie reicht es nachher, wenn du, was weiß ich, eine Viertelstunde dich damit beschäftigt hast. Aber dann kannst du nicht sagen, okay, ab einer Viertelstunde im Prinzip gelten Urheberrechte, weil selbst wenn du dann 20 Minuten für ein 500-seitiges Buch, würde man sagen, okay, bei 20 Minuten 500-seitiges Buch, das kann auch noch nicht so viel Content irgendwie von dir drin sein. Also das muss ja in einem Verhältnis irgendwie gesetzt werden. Also es bleibt eine spannende Frage, aber wo wir relativ sicher sein können, dass wenn ein Mensch direkt Content erzeugt, und ich würde jetzt mal sagen, so wie du das auch beschrieben hast, ne, ich diktiere, transkribiere und das lasse 1:1 die Inhalte, die ich transkribiere, einfach nur ausformulieren, dann würde man wahrscheinlich sofort sagen, das ist Urheberrecht Ronny an der Stelle. Ne? Kennzeichnungspflicht bleibt trotzdem noch eine Frage, weil am Ende ist es trotzdem KI generiert, irgendwie das Gesamtergebnis. Also das ist ja, ist so ein bisschen, ich meine, da sind wir halt in Europa, ne? So ein bisschen wie mit der DSGVO, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Visitenkarte, darf ich nicht mein Handy eintippen, DSGVO-Verstoß irgendwie. Das ist nicht ganz alltagstauglich manchmal, so unsere Regeln, die wir uns irgendwie machen. Aber geben vielleicht trotzdem ja so Ideen und Leitplanken irgendwie vor, wie wir mit Dingen irgendwie umgehen, auch wenn es im Alltag manchmal vielleicht irgendwie nicht so irgendwie habt. Und da, was ist mit dem Content irgendwie dann tatsächlich dann auch haben. Also das ist ja schon mal wirklich ein spannendes Thema im Prinzip. Das heißt, KI-Content wird dann besonders wertvoll, wenn der Mensch möglichst viel mit eingebracht hat von seinem Wissen, von seiner Expertise, von seinem Blickwinkel, von seiner Einordnung, von seinem Wert. Wird KI-Content dann wertvoller? Also reden wir dann eigentlich von KI-Content? Schwierig, alles ganz schön schwierig.
Ich denke, wir reden dann nicht mehr, wir reden dann vielleicht von KI-unterstützten Content. Ne? Also wo der KI faktisch einen Part ersetzt, der früher eben von das, was ich vor uns gesagt hatte, schon auch eben von einer Sekretärin oder von einem Ghostwriter eben übernommen wurde. Also wo eine Arbeitskraft ersetzt wird, eigentlich im klassischen Sinne. Und das ist eben das, was du ja vor uns auch als Beispiel gebracht hattest, eben, was ja meine Vermutung war, hast ja ein bisschen jetzt korrigiert, eben, warum diese extreme Abstrafung eben erfolgt ist. Und ich gehe halt immer dann davon aus, das ist auch die Empfehlung, die ich heutzutage immer gebe, versucht immer eine Eigennote mit reinzubringen. Also immer irgendwas, bei denen eine Suchmaschine, wenn eine Suchmaschine halt wirklich sich das anschaut, also wo man auf einmal was bekommt, eine Zusatzinformation bekommt, die man in der Form sonst nicht so bekommen würde.
Ja, nee, mir ist gerade nur, also wir sehen uns ja, ne, und Ronny sieht meine physische Reaktion und denkt sich gerade, was ist mit dem Stefan los? Aber jetzt habe ich auch verstanden, was du meinst eben, weil ich ja gesagt habe, dieser Blog ist KI-generierter Content und eigentlich wäre es jetzt in der Definition, die wir eben genannt hatten, wäre es gar nicht wirklich KI-generiert, sondern KI-ausformuliert. Ne? Das war, glaube ich, das, was du eben meinst. Ja, da muss ich nur diese Logik dahinter.
Also KI generiert ist für mich wirklich eben klassischer, eben du gibst halt einen Prompt rein und dann nimmst du den, was du dort als Ergebnis bekommen hast und packst rein. Also ganz, ganz klassisch. Ich mach's mal so, wir haben ja schon ein paar Mal auch über Perplexity gesprochen. Du fängst an, eine Recherche mit Perplexity durchzuführen, generierst dann daraus diese Perplexity-Site und nimmst den Inhalt, wie der dort ist und feuerst den bei dir im Blog rein. Das ist KI generiert, ganz, ganz klassisch.
Ja, kommt auf den Prompt bei Perplexity dann an.
Nein, also das ist egal, weil die Informationen, es sind keine mehr Informationen hinzugekommen, sondern
nee, könntest du aber ja auch bei Perplexity machen. Du kannst ja bei Perplexity genauso prompten wie bei ChatGPT auch.
Ja, ja,
das meine ich. Könntest ja auch deine Einordnung da auch mit reinbringen. Ne? Oder könntest ja zum Beispiel sagen, was weiß ich, wenn ich jetzt, ich möchte die Sehenswürdigkeiten in Frankfurt haben, aber jetzt bringe ich ganz speziell meine Expertise für Frankfurt mit ein. Ne? Recherchiere bitte das Goethehaus, weil ich das besonders toll finde. Und wie komme ich auf eine Plattform, auf so einen Wolkenkratzer oben drauf? Dann sind das meine Tipps für Frankfurt. Ich lasse ja von der KI recherchieren und ausformulieren. Ne? Ist trotzdem die Frage, wie viel ist von Stefan steckt da jetzt eigentlich drin? Die Grundidee war schon meine Idee. Spannend ist ja dann aber auch, und da kommen wir dann auch nochmal zu dem ursprünglichen Thema, wenn so eine KI oder wenn ein in dem Fall Google, ne, in dem Index das flaggt und sagt, okay, weil du KI bist, nehme ich dich nicht mit auf. Das ist erstmal vollkommen unabhängig davon, wie viel Intelligenz oder wie viel Wissen von mir da drin steckt, weil die natürlich einfach nur nach statistischen Gegebenheiten gucken. Ne? Ist dieser Text so von einem Large Language Model formuliert? Google bewertet dann ja nicht, die Inhalte sind jetzt menschlich, sondern bewertet erstmal nur, ist dieser Text von einer KI geschrieben worden? Und geschrieben ist er immer von der KI, auch wenn wir es transkribieren lassen und wenn wir es noch so mit einem Prompt machen, du wirst natürlich nachher in dieser Wahrscheinlichkeit, welches Wort folgt auf welches, wirst du natürlich diesen Indiz immer für KI finden an der Stelle.
Also ich bin da wirklich ein bisschen vorsichtig, also gerade weil diese Aussage so ist, okay, die haben uns eben jetzt hier gefleckt wegen KI-Content. Ich denke, und das ist das
Die SEOs auch sagen auch, das ist nicht so. Also ich habe wirklich mit vielen, und ich habe viele die Leute analysieren lassen, die sind dann mit ihren Magic-Systemen irgendwie drüber gegangen, haben sich die Seite angeguckt, auch wie die verläuft. Die Grundaussage ist auch von den meisten, das hat nichts mit dem KI-Content zu tun, sondern das ist viele sagen, das hat was damit zu tun, dass es eigentlich, dass diese Seite nie zum Leben erweckt wurde. Ne? Sie wurde eigentlich tatsächlich nur erstellt und ins Ranking gebracht, aber was halt fehlt, sind Social Signals, sind irgendwie Backlinks etc. Da ist halt null da, 0,0, weil diese Seite auch nie publiziert wurde im Sinne von PR oder sowas. Ne?
Und dann hat es wahrscheinlich auch, und das wissen wir ja auch in der Zwischenzeit, dass Google eben auch die Nutzungsdaten aus dem Google Chrome Browser mit einfließen lässt, wenn da natürlich keine großen Interaktionen auf der Seite stattgefunden haben und dass die Seite dann nicht weitergeshared wurde, sind das natürlich alles Signale, die eben so Indikatoren absolut für Google sind.
Genau. Und da geht man von aus, dass das nicht, Google selber sagt ja auch, dass Google ist es am Ende egal, wie der Content entstanden ist. Hauptsache, er liefert einen Mehrwert. Also das ganze Thema Autorität bleibt weiterhin bei Google und es ist völlig egal, ob das mit KI irgendwie entwickelt wurde oder nicht. Ich glaube auch, das ist ja das, was wir eben gesagt haben, ein KI-Text ist nicht deswegen schlecht, weil er irgendwie von der KI geschrieben wurde, sondern er ist deswegen schlecht, weil das Wissen, was da drin steckt, gegebenenfalls rein KI ist, ne?
Ja. Das ist ja, das kannst du ja so vergleichen wie mit diesen ganzen Textplattformen, die es ja immer noch gibt, bei denen die Texter ja von dem Thema auch nicht unbedingt Ahnung haben müssen, wenn sie was geschrieben haben. Ja.
Gibt es die noch? Also die müssten doch jetzt die ersten sein, diese Textplattformen, die echt platt sind, irgendwie durch KI,
ich
oder?
Ich habe schon nachgeschaut.
Die ganzen Textbroker im Netz da irgendwie, die für 20 Euro irgendwelche Texte verschleudern.
Ja. Ja.
Also, am Ende ist es tatsächlich so, würde man sagen, okay, KI-Content, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ne, ich spiegel dich nochmal, fasse dich nochmal zusammen, widerspreche mir, wenn ich es falsch verstanden habe. Ja. KI-Content, Bullshit, nix wert, weil kann jeder. Ja? Aber man kann natürlich mit einer KI Texte schreiben, die sehr wertvoll sind, wenn sie die menschlichen Inhalte und die menschlichen Gedanken widerspiegeln.
Nee, würdest du nicht.
Okay, also dann müssen wir noch eine Runde drehen,
Ronny. Okay, ich muss also es verstehen. KI-Content. Und wir reden ja von Text, Bild, Video und allem.
Ja.
KI-Content prinzipiell ist dann wertvoll, wenn, und jetzt zitiere ich fast eine Google-Aussage, die sich aber nicht auf die Google-Suche bezieht, wenn die das Interesse, also dem Nutzer, der es konsumiert, einen Mehrwert bietet. Das bedeutet, wenn ich es halt schaffe, in Text zu, also wir haben ja auch über dieses Thema gesprochen, wenn ich mit KI ein Social Community Posting absetze, der zu einer Interaktion führt in der Social Community und die Leute mitnimmt, dann ist er wertvoll. Passiert da nichts, ist er nicht wertvoll. Aber dann ist es auch vollkommen buggy, ob der von der KI oder von Menschen angeschrieben wurde.
Okay, ja, ist nochmal eine Betrachtungsweise. Das hatten wir jetzt noch so gar nicht. Was passiert eigentlich dann bei dem Konsumenten des Contents, ne?
Also ich gehe immer davon aus und deswegen, und das ist auch die Definition, die ja Google dann, also nachdem sie gesagt hat, wir blocken KI-Content und 3 Monate später kam mir dann sofort die Message raus, nee, eigentlich blocken wir das nicht, sondern wir blocken es nur, wenn es nicht wertvoll ist für die Nutzer. Und dort schließe ich mich komplett Google an und das kann man auf alle Plattformen adaptieren. Also alle Plattformen agieren so ein bisschen nach diesem selben Algorithmus, wo gesagt wird, okay, haben wir eine Interaktion? Also können wir die Leute mit deinem Content, den du jetzt produzierst, dass den Leuten, die Leute bei uns auf der Plattform halten. Das betrifft vor allem Social Communities und Google natürlich bei den Suchergebnissen schaut immer nach, ist dieser Inhalt für den Suchenden jetzt wirklich wertvoll gewesen? Also hat er das gefunden, was er gesucht hat?
Und dann würdest du sagen, kann das auch wertvoll sein, auch wenn das ein ganz reiner KI-Text ist und eigentlich kein menschliches Know-how drin steckt.
So ist es. Also ich mache mal ein Beispiel.
Ne, sehe ich
anders. Wenn du,
das
also
sehe ich komplett.
Ein Beispiel, wo man das eben wahrscheinlich gut nachvollziehen kann. Stell dir mal vor, du kommst an sehr, sehr gute Wissenschaftspaper ran, die es aber noch nie im Netz gibt. Die ziehst du dir raus und lässt aus diesen Wissenschaftspapern eine komplett KI-generierte Zusammenfassung schreiben.
Ja.
Hast du auf einmal wirklich wertvollen Inhalt. Du beziehst dich auf die Papers.
Dann bin ich bei dir.
Komplett bist du kommen. So, und damit sind wir genau dort. Also das ist vollkommen egal, ob das von Menschenhand geschrieben wurde oder von einer KI geschrieben wurde, wenn es ein wertvoller Inhalt ist. Wenn das aber alles im Netz verfügbar ist und da schon so tausende von Inhalten existieren und dann
machst du das. Jetzt, da läuft jetzt was zusammen. Also wenn das ein rein KI-generierter Text ist, ja, der irgendwie aus dem Durchschnittswert der kompletten Trainingsdaten irgendwie entstanden ist, dann wirst du genau diesen Text ja auch zuhauf im Internet finden. Also diese Einzigartigkeit von Content, dieses Unique von Content, das hast du ja nicht mehr. Das wird auch Google mit Duplicate-Content abstrafen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie jede zweite Agentur irgendwie macht, schreibt mir einen Text über Online-Marketing-Strategien und alle schreiben ihren Text da rein, da wird keiner mehr vernünftig ranken, weil die alle Duplicate irgendwie sind. Ne? Aber der Text wird ja dann unique. Und auch nicht mehr von jemandem anderen reproduzierbar, wenn du dein Persönliches mit reinbringst. Und deswegen bleib ich dabei. Es ist dann wertvoll, wenn das Menschliche und das Persönliche dort mit eingeflossen ist, was auch immer das ist, ne? Ob das Fachinput ist, ob das eine Bewertung ist, ob das eine Meinung ist oder sonst irgendwas. Und ich glaube, bei Blogartikeln oder bei Artikeln, Text für Webseiten, da ist das sehr schnell nachvollziehbar, dass im Prinzip, wenn jeder irgendwie, sag ich mal so, generische Texte irgendwie schreibt, ohne eigenes Wissen reingebracht zu haben, dass wir diese Texte dann irgendwann zuhauf haben und dass die nicht mehr viel wert sind an der Stelle. Ich fand diesen Social-Beispiel fand ich ganz cool, weil man dann natürlich sagen kann, okay, das hat viele Klicks irgendwie produziert, obwohl ich gar nichts Menschliches von mir reingebracht habe. Aber deswegen ist es trotzdem wertvoll.
Ich kann dir noch ein Beispiel nennen.
Am Ende hast du da ja aber gegebenenfalls genau denselben Effekt, ne? Mhm. Weil das, was du produziert hast, kann jeder andere da auch produzieren nachher, weil ja nichts von dir mit drin ist, ne? Und dann ist die Frage, inwieweit ist es dann tatsächlich noch spannend auf der Webseite, wenn du im Prinzip den Artikel, den Style irgendwie, der häufig geklickt wird, wenn den dann jetzt jeder macht. Sondern am Ende ist es ja so, und genauso funktioniert ja auch am Ende das Ranking, ne? Es ist ja immer zu sagen, okay, gibt ganz viel geilen Content irgendwie, aber du musst noch ein Ticken geiler sein als alle anderen, damit du irgendwie ganz vorne bist. Ne?
Und da bist du wieder genau bei dem Punkt, was du ja auch eben gesagt hast. Wir müssen halt erstmal unterscheiden, was ist der Adressat? Und wenn wir halt von eben Content reden, dann reden wir viel von eben Content, der an Suchmaschinen gesucht wird. Aber was ist zum Beispiel mit eben, ich mache mal ein Beispiel, Börsenticker. Als Börsen, das wird nicht mehr von Hand geschrieben. Das geht alles komplett automatisiert. Das wird nur noch von KI geschrieben. Also niemand setzt sich dorthin und macht eine Börsennachricht eben von Hand geschrieben. Weil in dem Moment, wo der die fertig mit der News ist, ist die überholt. Kann der die neu schreiben. Also es muss viel, viel schneller gehen. Aber der Adressat ist ja nicht die Google-Suche, sondern ist Google News. Also da musst du zeitnah reagieren und musst zeitnah den Input bringen. Also da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ist es denn wertvoll für den Empfänger? Und deswegen kann man das nicht pauschalisieren, meiner Meinung nach. Also man kann nicht einfach sagen, KI-Content ist nicht wertvoll und KI-Content ist wertvoll, sondern die Frage ist immer, was ist der Empfänger, also was ist der Kanal? Newsletter ist auch so ein Beispiel, also bloß mal so, um ein paar Ideen reinzubringen.
Ich muss ja nochmal drüber schlafen. Ich verstehe dein Argument. Bei dem Börsenticker würde ich jetzt auch sagen, ja, das ist für den, der gerade bei Google News drin ist, ist es wertvoll, aber ich finde halt diese Information genauso bei Microsoft Network, bei ARD, bei ZDF und damit ist es weniger wertvoll, weil ich es einfach überall bekommen kann, diese Inhalte, ja, weil sie nicht unique sind an der Stelle, ne? Also es muss niemand zu mir kommen und weil ich einen wertvollen Content habe, sondern er ist halt in dem Moment wertvoll, weil er irgendwo eingeblendet wird. Das ist aber für mich nochmal irgendwie ein anderer Wert und es bleibt am Ende, glaube ich, das Argument, was wir ganz am Anfang in unserer Diskussion ja hatten, das Thema Recht, Urheberrecht, da wirst du immer das Problem haben, wenn du nichts Menschliches mit reinbringst, dann kannst du so viel geilen Content auf deiner Webseite haben, wie du möchtest, dann mache ich halt Steuerung C, Steuerung V und dann habe ich es auch. Ja. Ne? Und dann ist die Frage, wie wertvoll ist es denn eigentlich, wenn das jemand machen kann und der Gesetzgeber sagt, das ist vollkommen in Ordnung, dass du das machst, weil der Gesetzgeber sagt dir ja, das ist nicht so wertvoll, weil da ist ja überhaupt keine menschliche Schöpfungskraft am Ende drin. Ja, spannend. Also ja, jetzt sind wir natürlich sehr stark in diesem Thema Endcontent, was die Nutzer irgendwie empfangen. Es ist natürlich dann nochmal richtig spannend, wenn du so in Prozesse irgendwie reingehst. Wir hatten uns im Bereich E-Commerce mal außerhalb unseres Podcasts hatten wir uns mal ausgetauscht, wo du natürlich auch mit KI Datenaufbereitung machen kannst, für bestimmte Kanäle Streams aufbereiten kannst etc. Da hast du ja nochmal ganz andere Wertschöpfungen, die da irgendwie stattfinden, wo du aber auch jetzt nichts Menschliches reinbringst. Da sind wir so ein bisschen bei deinem Börsenticker, ne? Da existiert eigentlich eine Datengrundlage, die ich aufbereite in irgendeiner Form. An der Stelle ist schon wertvoll, aber ist auch nichts Menschliches drin. Insofern, da würde ich es dann vielleicht nachvollziehen, kann das schon sehr wertvoll sein. Aber nicht im Sinne wertvoll, das bezahlt dir jemand, sondern wertvoll, weil das für den Rezipienten irgendwie interessant sein könnte.
Ja.
Na gut, okay. Wir werden uns sowieso nochmal ein paar Folgen mit Content-Erstellung. Das ist jetzt nicht so, dass das so ein abwegiges Thema beim KI-Podcast wäre. Insofern werden wir uns auch schon noch das ein oder andere Mal beschäftigen.
Genau, Stefan, dann kommen wir doch zum Abschluss eben. Sektion, was hast denn du in der letzten Zeit mit KI gemacht?
Ich habe mich wieder so ein bisschen darauf konzentriert, was kann ich denn lokal auf meinen Rechnern machen? Ich habe ja LM Studio, bei mir auf den Rechnern, da kann man ja Modelle runterladen und da muss man sagen, so wie sich die großen Modelle, die wir so bei OpenAI oder Anthropic oder was weiß ich uns ziehen können, so entwickeln sich natürlich diese Open-Source-Modelle auch weiter. Und da muss man schon sagen, Meta ist da schon sehr aktiv, waren sie schon von Anfang an und geben da schon auch ihre großen Modelle irgendwie mit rein. Und das ist schon auch mega spannend, was da jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelaufen ist. Ne? Also auch die Open-Source-Modelle haben aber mal ganz locker GPT 3.5 überholt, ne? Wo wir am Anfang noch mega fasziniert von waren. Das lassen wir jetzt lokal auch hinter uns. Und da habe ich mal so ein bisschen rumgetestet, was da noch geht, welche Modelle da momentan irgendwie am Start sind. Und dann bin ich auch wieder bei dem Thema Bilder gelandet. Das finde ich ja sowieso. Da müssen wir nochmal eine Folge drüber machen, Ronny. Du hast ja mal erzählt von Training mit eigenen Bildern der KI, wo du Loras erstellt hast. Da müssen wir nochmal eintauchen. Das würde ich gerne nochmal irgendwie wissen, weil darüber bin ich auch nochmal gestolpert. Ich habe mir nochmal verschiedene Tools angeguckt, die dir Businessbilder erstellen aufgrund von Trainingsdaten, die du irgendwie hochlädst. Muss ich sagen, hat mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Irgendwie so 1 von 10 hätte man vielleicht sagen können, okay, wenn niemand 100%ig weiß, wer der Stefan ist, irgendwie dann erkennt das nicht. Meine Familie hätte sofort gesehen, dass ich das nicht bin oder dass es irgendwie irgendwas nicht stimmt mit diesem Bild. Und dann kommt noch dazu, dass diese Tools echt auch sauteuer sind. Die lassen sich das echt so auch mit 40, 50, 60 Euro im Monat irgendwie bezahlen. Ja, das beim Fotografen würdest du wahrscheinlich noch mehr bezahlen, aber da würde ich halt auch Bilder bekommen, wo ich aussehe, wie ich aussehe und nicht irgendwie, wo nur jedes 10. Bild so annähernd irgendwie ganz gut ist.
Also dann machen wir auf alle Fälle mal eine Folge und da zeige ich dir, wie du das für 5 Euro hinbekommst und wo die Bilder besser sind, ja.
Ja, das müssen wir unbedingt. Also das war so dieses, was mich nochmal so beschäftigt hat, vor allem das Thema lokal, aber Large Language Models lokal, wie gut die inzwischen sind und wo man sagen muss, okay, also für die einfachen Anwendungen im Prinzip kannst du dir das alles im Prinzip auch inzwischen lokal laufen lassen. Mhm. Was übrigens, letzter Punkt noch dazu, dann du. Was übrigens sehr interessant ist, weil wir bei der Automationsfolge haben wir ja auch so über Make und Nathan und sowas haben wir so ein bisschen gesprochen und Nathan kannst du dir ja auch als Open Source lokal runterladen. Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn du sagst, okay, du betreibst jetzt deine eigenen Server mit lokalen LLMs, mit lokaler Automation, mit lokaler Bildgenerierung, weil du dann auf die Welt da draußen nicht mehr angewiesen bist an der Stelle. Bin ich noch nicht ganz so tief drin, aber das wird mein Projekt für die nächsten Wochen, Monate.
Ja.
So, Ronny, was hast du gemacht?
Also, ich bin bei der Sprache geblieben, ja. Gerade über Text-KIs eben so ein bisschen gesprochen haben. Und es gibt eben eine Webseite, die kann ich nur jeden Mal ans Herz legen. Und zwar ist das labs.google, wo Google verschiedene so KI-Modelle vorstellt. Da ist unter anderem eben auch NotebookLM daraus entstanden. Die haben jetzt in der Zwischenzeit haben die ein Tool, das nennt sich Career Dreamer, also Karriere-Träumer. Und dort macht man einfach Folgendes, wenn man jetzt eben sagt, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was meine Jobbezeichnung wäre jetzt in der Neuzeit. Dort gibt man nur seine Skills ein, die man hat. Also man schreibt einfach nur, ja, das habe ich gemacht und der fragt dich so ein paar Punkte ab. Und dann erstellt er dir daraus wirklich einen hervorragenden Text von einer Bewerbungsbeschreibung, wie du dich mit deinem Job woanders, mit deinen Skills irgendwo anders bewerben könntest. Und das klingt richtig gut. Also das funktioniert auch schon richtig gut. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Also gerade Leute, die so sagen, ah, Mist, ne? Also haben ja öfters mal auch das Thema Texter, die denken, oh Gott, wir werden jetzt alle bald arbeitslos. Ja. Einfach verwenden. Lasst es einfach von KI mal beschreiben, was ihr für Skills habt, was ihr in die Firma mit reinbringen könnt. Ja, sehr, sehr spannend.
Absolut, ja. Ja. Am Ende ist das, was der Menschen erschafft, immer noch am wertvollsten.
Genau.
Da wird sich auch nichts dran ändern.
So, und dann noch zum Schluss, weil wir gerade bei NotebookLM sind. Wir hatten da ja auch vor einer Weile schon mal drüber gesprochen, so in einem Off-Talk, wo es darum ging, ja, NotebookLM ist so hinten runtergerutscht. Das hat mich mal wieder ein bisschen angetriggert, zumal wir ja über unsere Google Business Cloud eben diese, auch die Pro-Version von NotebookLM benutzen können. Ich war erstaunt darüber, dass man in der Zwischenzeit wirklich bis zu 300 Quellen dort reinpacken kann. Also das ist richtig umfangreich geworden, was NotebookLM ausgetestet, also auch dort macht gerade. Und ich habe unser gesamtes Wiki mal reingeladen in NotebookLM. Richtig cool. Also wirklich, das ist natürlich gleich in unserer Teamumgebung. Also da sieht man auch mal wieder so praktische Anwendungen. Also ich habe ein NotebookLM mit unserem Wiki erstellt und konnte das sofort unserem Team bloß freigeben, sodass es also in einer geschlossenen Umgebung agiert. Und das Interessante ist aber gewesen, ich habe dann so ein paar Testfragen reingestellt, die immer mal so wieder kommen und dabei festgestellt, dass diese Informationen, die dort ausgespuckt wurden, nie vorhanden waren. Und dann gegengeprüft und festgestellt, oh, stimmt, wir reden zwar darüber, aber wir haben es noch gar nicht im Wiki definiert. Und ja, das krass, hat dann geholfen, umgekehrt das Wiki wieder anzureichen.
Wenn du jetzt gerade so über Notebook LM nochmal sprichst, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Folgen, sollten wir mal so ein Update machen. Also wir haben ja 2024 über sehr viele Tools gesprochen, haben ja sehr viele Tools euch vorgestellt. Und da hat sich natürlich in den letzten Monaten einiges getan. Notebook LM, ich weiß nicht, hast du dieses Beta-Feature bei den Audio-Zusammenfassungen dir mal angeschaut? Also da gibt es jetzt die Möglichkeit, Audio-Zusammenfassung, ihr erinnert euch, war ja im Prinzip, dass ihr bei Notebook LM eine Art Podcast generieren könnt, wo zwei Hosts miteinander sprechen und zwar in einer mega natürlichen Sprache. Mhm. Als Beta-Feature haben die dir jetzt, dass du dich einklinken kannst in diesen Podcast. Das heißt, du unterbrichst im Prinzip, du drückst auf den Knopf und dann hören die Hosts irgendwann auf und dann kannst du eine Frage stellen irgendwie und dann fangen die Hosts an, mit dir da zu sprechen. Also es ist ein völlig abgefahrenes Gefühl, weil es fühlt sich an wie ein Podcast und jetzt kannst du reingehen in diesen Podcast live und kannst mit denen sprechen. Also vielleicht, und es hat sich natürlich auch bei ChatGPT wahnsinnig viel getan, da haben wir die Projekte inzwischen mit drin. Wir haben bei Perplexity hat sich das Ganze umgestellt mit Spaces etc. Vielleicht sollten wir mal so eine Update-Folge machen, auch das Thema Video, haben wir schon viel drüber gesprochen. Sora ist inzwischen in Deutschland da, da würde mich auch mal so deine Erfahrung interessieren. Firefly, Adobe Firefly macht jetzt auch Video, also plötzlich kommt jeder mit seiner Video-KI. Inzwischen ist es, was irgendwie vor einem Jahr irgendwie so ein mega News war, diese Videos, habe ich das Gefühl, jetzt können es irgendwie alle, ja, wieder mit unterschiedlichen, aber vielleicht sollten wir da mal ein Update machen, ne?
Sehr gerne.
Dass wir mal sagen, okay, wir gehen nochmal so eine Runde durch die Tools irgendwie durch und sagen mal, was ihr da vielleicht mal ausprobieren solltet, was ihr da wissen solltet, was sich da getan hat. Okay, aber jetzt sind wir haben überzogen heute. Aber wir sind durch, oder?
Wir sind durch. Okay. Auch sowas von.
Okay, wenn ihr auch durch seid, dann habt ihr jetzt 14 Tage Zeit, euch auszuruhen und dann geht's mit der nächsten Folge von Focus KI weiter. Sagt's gerne weiter, teilt uns, kommentiert, gebt Feedback. Habt ihr Themen, wo ihr sagt, mega, Stefan, Ronny, da müsstet ihr unbedingt mal irgendwie das bei euch in den Podcast mit aufnehmen. Schreibt uns irgendwie gerne, Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Ihr findet uns auf LinkedIn und gebt unseren Namen irgendwie bei Google ein und ihr werdet uns finden. Ihr könnt's aber natürlich auch gerne hier einfach in die Kommentare irgendwo reinschreiben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfahrung mit KI, ganz viel Produktivitätssteigerung mit KI und hören uns in 14 Tagen, oder Ronny?
So machen wir das.
Also, bis dahin. Ciao.